请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 8. August 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Anschließend erzählt Edwin in Reise durch Taiwan von seiner Fahrt mit dem Motorroller rund um die Insel. Vergangene Woche schilderte er seine Eindrücke von seiner Fahrt entlang der Westküste nach Süden. Heute geht es weiter entlang der Ostküste Richtung Norden mit einem Abstecher in die Taroko-Schlucht. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Taiwan war lange unbekannt. Heute ist die Insel mindestens ein Geheimtipp. Als in der Pandemie weltweit die Chips knapp wurden, wurde sichtbar, wie sehr auch die deutsche Industrie an einem Land hängt, das die wenigsten auf der Karte finden konnten. Taiwan rückte dann in das kollektive Bewusstsein. Seitdem reisen immer mehr Deutsche nach Taiwan. Gut 83.000 waren es im vergangenen Jahr und das ist ein neuer Rekord und das zweite zweistellige Wachstumsjahr in Folge. Aber wie ist es andersrum? Ist Deutschland in Taiwan ein beliebtes Reiseziel? Und mit welchen Erwartungen kommen Taiwanerinnen und Taiwaner hier an? Und was interessiert sie wirklich? Ich habe eine Familie getroffen, für die es die erste Reise aus Asien heraus war. Leon, deutsch-chinesischer Ehemann einer taiwanischen Frau, empfing sie und erzählt im Gespräch von ihren Erfahrungen.
Gekommen sind die Eltern von meiner Frau, die Mutter und der Vater und die Schwester, die kleine Schwester und die ältere Schwester, also Tietje Meme, und der Freund von der großen Schwester. Und es war auch das erste Mal, dass wir so einen großen Familienbesuch erhalten haben. Und was es so besonders gemacht hat, war, dass die Eltern vor der Reise noch nie Asien verlassen hatten. Also es war ihre erste Europareise generell und auch ihr erster Langstreckenflug und der erste Einblick auch oder erste Berührungspunkt mit Europa und Deutschland.
Deutschland ist unter Taiwanern das beliebteste Eingangstor nach Europa. Gut 82.000 Menschen aus Taiwan sind im vergangenen Jahr zuerst hier gelandet, mehr als in Frankreich, Österreich oder Italien. Das klingt nach viel, ist es aber eigentlich nicht. Von knapp 19 Millionen Auslandsreisen, die Taiwanerinnen und Taiwaner 2025 unternommen haben, führten 93% in andere asiatische Länder. Nach Europa gingen keine 2%. Allein nach Japan reisten 6,7 Millionen.
Genau. Und der Anlass war, war unsere Tochter. Letztes Jahr haben wir erfahren, dass meine Frau schwanger ist. Da waren wir noch in Taiwan. Und die Geburt war dann aber in Deutschland und die Großeltern haben für 8 Monate, 9 Monate unser Baby halt nie wirklich gesehen gehabt, außer digital. Und das war so der Anlass, dass sie dann auch mal Asien verlassen.
Wer aus Taiwan nach Deutschland kommt, ist im Schnitt deutlich älter als der taiwanische Reisende überhaupt. 43% sind über 50, bei Japanreisen sind es 29. Und Kinder unter 12 stellen bei Japanreisen fast jeden 10. Reisenden, bei Deutschlandreisen nur jeden 30. Japan ist der Familienurlaub, Deutschland ist die Reise, die man macht, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann, aber ich denke mal, es schwingt schon immer so eine gewisse Romantik gegenüber dem Westen immer mit. Also auch wenn man sagt, dass Taiwan ist ja aufgeschlossener und liberaler als das Festland China. Aber dennoch merkt man, es ist immer noch von meinem Gefühl her ist Taiwan in vielen Teilen auch immer noch sehr isoliert. Und viele kennen eben nur den Westen von Hören und Sagen her. Und vor allem bei der älteren Generation, die nicht das Privileg hatten, in der Vergangenheit so viel zu reisen. Und die, glaube ich, auch so eine Art, so eine Sehnsucht nach der Ferne haben.
Dass die ältere Generation kaum gereist ist, hat einen konkreten Grund. Bis 1979 war es Taiwanern verboten, zum Vergnügen ins Ausland zu reisen. Das Kriegsrecht, das die Kuomintang 1949 verhängt hatte, galt bis 1987, 38 Jahre lang. Wer heute in Taiwan 60 ist, hat die halbe Jugend in einem Land verbracht, das seine Bürger nicht herausließ.
Also einerseits natürlich auch mein persönlicher Anspruch, weil mein Papa 30 Jahre in Deutschland Reiseleiter war oder ist immer noch. Und ich einfach gedacht habe, wenn es schon so was Besonderes ist, dass die ganze Familie herkommt und das ist ja in der Logistik und der Planung nicht einfach, dass man dann zumindest alle wichtigsten Orte in Berlin gesehen hat. Und gleichzeitig haben wir dann so eine Excel-Tabelle erstellt und es ist in der Zusammenarbeit mit der großen Schwester entstanden. Und das war halt auch in einem Dialog, nicht auf eigener Faust entschieden, sondern zu sagen, okay, hey, lass doch an diesem Tag West-Berlin erkunden, dann an anderen Tag Ost-Berlin und somit auch ein bisschen die Geschichte Berlins und die Unterschiede zwischen Ost und West zu sehen, war mir schon ein bisschen wichtig. Und nicht, dass man nur irgendwie, okay, das ist der Brandenburger Tor und das ist der Fernsehturm, sondern auch, was steckt eigentlich hinter den einzelnen Sehenswürdigkeiten und der Teilung Berlins und damit die Stadt auch wirklich greifen können und auch spüren können von der Geschichte her. Das war so mein persönlicher Anspruch.
Was Leon mit seiner Familie gemacht hat, ist für taiwanische Deutschlandreisen untypisch. Der Normalfall ist eine Busrundreise durch den Süden. 8 bis 10 Tage, Neuschwanstein, Romantische Straße, Rothenburg, der Königssee, dazu ein Outlet-Center. Im Schnitt bleiben taiwanische Gäste in bayerischen Hotels 1,7 Nächte, dann geht es weiter. Das hat auch einen banalen Grund. Nonstop kommt man aus Taipeh nur nach Frankfurt und nach München. Berlin steht auf kaum einem Reiseprogramm.
Die hatten nicht wirklich eine Erwartung. Die wollten einfach sehen, wie es ist hier und wie wir leben. Als taiwanesischen Haushalt in Deutschland und die waren offen eigentlich für relativ alles. Was schwieriger war zu balancieren, die verschiedenen Ansprüche oder bei jeder, zum Beispiel die Schwester und die kleine Schwester, die ältere Schwester und die Eltern, die hatten ja alle eine andere Planung oder Vorstellung von ihrer Reise. Zum Beispiel wollte die eine vielleicht mehr shoppen, die andere wollte mehr Kultur, mehr Kunst und der Vater wollte sich öfters nur ausruhen und das war dann, das zu balancieren war halt auch schwer.
Topografie des Terrors. Niederkirchner Straße, ein Stück Berliner Mauer, dahinter die Fundamente der Gestapo-Zentrale. Leon hatte den Ort als Zwischenstopp eingeplant, 10 Minuten.
Also was mich verwundert war, also wir hatten einen Zwischenhalt gemacht, wo dann die Eltern ausgestiegen sind. Das ging auch eben um die Judenverfolgung. Und dort ist eine Art Fotogalerie, also ein Außenmuseum und dann auch noch ein Indoor-Part. Und also, obwohl es nur ein Zwischenhalt war, also eigentlich habe ich da nur 10 Minuten eingeplant. Und die haben sich dann irgendwie so 1,5 Stunden Zeit genommen, sich alles durchzulesen. Also es hat mich auch gewundert, weil es gab so viele Stops. Also zum Beispiel waren wir im Bundestag oben und da sind wir aber nur durchgerannt, wo ich gedacht hätte, okay, da verweilen die etwas länger und schauen sich die einzelnen Gebäude an, aber das ging relativ schnell. Also solche Sachen, also wo ich dachte, okay, das ist in meinen Augen interessant, aber es hat die dann nicht interessiert. Und dann so Sachen, okay, wo ich denke, okay, das ist nicht so interessant, das kann man sich anschauen, aber es hat die dann irgendwie auf einmal total interessiert. So. Aber ich glaube, was mich persönlich besonders bewundert hat, also was mich überrascht hat, war deren Interesse und Begeisterung für... Und die waren schon investiert in die Geschichte des Holocaust und die Hintergründe der Juden in Deutschland und das war irgendwie überraschend für mich.
Dass ausgerechnet die deutsche Erinnerungskultur so hängen bleibt, ist möglicherweise weniger überraschend, als es zunächst klingt. Taiwan arbeitet nämlich auch seine eigene Diktatur auf. Das Massaker vom 28. Februar 1947, den Weißen Terror, Zehntausende Verhaftete und Hingerichtete. Von 2018 bis 2022 hat eine staatliche Kommission Akten geöffnet, Denkmäler überprüft, Urteile aufgehoben und sie hat sich dabei ausdrücklich im Ausland umgesehen, in Südafrika, in Südkorea und in Deutschland. Wie ein Land mit seinen Tätern umgeht, ist in Taiwan eine sehr gegenwärtige Frage. Am meisten beeindruckt hat den Besuch aus Taiwan am Ende aber weder der Bundestag noch das Brandenburger Tor.
Ich glaube, was den lustigerweise am meisten gefallen hat, war, dass war Supermarkt und DM, lustigerweise, weil die fanden, dass Deutschland in vielen Hinsicht, also vielerlei Hinsicht günstiger ist als Taiwan. also zum Beispiel Fleisch, Milch, Produkten, die auch, habe ich Ihnen auch erklärt, dass die halt eben subventioniert werden, vom Staat gefördert werden und es deswegen so günstig ist. Und das fanden die halt sehr toll und haben dann halt auch öfters Produkte gekauft, die sie in Taiwan jetzt weniger kaufen, zum Beispiel wie Käse oder so, und haben das genossen.
Deutschland ist für taiwanische Reisende ein kleiner, reifer Markt. Im vergangenen Jahr ist er zum ersten Mal seit der Pandemie nicht mehr gewachsen, als einziger asiatischer Markt in Bayern. Wer aber kommt, kommt gründlich und fährt mit Käse im Koffer wieder heim.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Radio Taiwan International mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Und ihr werdet es nicht glauben, das hier ist der zweite Teil meines ersten Zweiteilers, den ich überhaupt mache, mit Edwin. Ich habe ihn doch nochmal vors Mikrofon bekommen, wo er so gerade im Redeflow war. Da hatten wir gedacht, ja, da machen wir gleich noch einen zweiten Teil von Tour de Taiwan. Diesmal starten wir unten im Süden und gehen die gesamte Ostküste bis zum Ausgangspunkt im Norden entlang. Ja, Edwin, hallo nochmal.
Ja, hallo, danke, dass ich nochmal hier sein darf.
Du, ja, also danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und aber genau, es war ja auch so ein bisschen unvollständig, dein letztes Interview. Da merkte man doch, da fehlt ja noch was. Da fehlt ja wieder die ganze Fahrt Richtung Norden. Und die Westküste muss ja noch nicht mal uninteressanter, ist zwar nicht so bevölkert wie die Ostküste, aber muss ja noch nicht mal uninteressanter sein. Auf jeden Fall ist sie bergiger. So viel kann man schon mal sagen.
Genau, sie ist bergiger. Ja, also wir waren dann noch ein paar Tage im Süden. Wir waren ja, haben quasi geendet in Kending, haben da auch einmal übernachtet, um uns das mal anzuschauen. War interessant, aber wie gesagt, war jetzt für unsere Art der Rundreise nicht geeignet. Wir waren dann allerdings auch nochmal einen Tag in Hangzhun. Das ist nicht weit weg. Das ist ein kleiner Ort auch nur. Und der ist wiederum für mich interessant als Geschichtsnerd, sag ich mal. Weil das ist der einzige Ort in Taiwan noch, wo die, wo alle vier Stadttore noch erhalten sind. Die von der alten Stadtmauer. Ist ganz interessant, das mal wirklich zu sehen. Die Stadt wurde, ist auch jetzt nicht groß. Also, da gibt's jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sehen, aber da mal in diesen, auf diesen Toren zu stehen, auf der Stadtmauer teilweise noch lang zu laufen, das ist ein Gefühl, was man sonst normalerweise in Taiwan nicht wirklich hat. Nee, okay. Das ist schon einzigartig. In Europa gibt's das sicherlich häufiger.
Ja, oder ich denke nur an Rotenburg ob der Tauber, ja, da kann man ja auch die ganze Stadt praktisch auf der Mauer umrunden, ja,
richtig. Würde ich jetzt nicht vergleichen, ich würde jetzt es auch nicht mit der großen Mauer bei Peking vergleichen, aber es ist schön, es ist klein, es ist, ja, sollte man mal gesehen haben, und ich glaube, wenn man so eine Rundreise macht, kann ich es nur empfehlen. Ja, wir sind dann aber nochmal weiter wirklich zum südlichsten Punkt. Eluan Bi heißt der, das ist auch aus von den Namen übernommen von den Einheimischen dort. Mhm. Ja, das ist der südlichste Punkt des Festlandes auf jeden Fall. Tolle Aussicht, die man da hat, tolle Wanderungen, die man da machen kann, wirklich, also wunderschön, die Natur ist großartig. Da hätte man, alleine da hätte man, glaube ich, zwei, drei Tage locker nur wandern können. Wir wollten ja aber weiter nach Norden wieder zurück. Und sind dann, ja, wie du schon gesagt hast, an der Ostküste wieder hoch.
West. Nee, Ost, Ost, richtig, Ost. Ich habe da immer ein Problem
damit. Ja, also Westküste runter, Ostküste wieder hoch.
Richtig, ja.
Und da muss man dann auch sagen, es gibt in Taiwan wenige Orte, wo wenige Menschen leben. Also wir sind ja hier schon auf einer Insel, die dicht bevölkert ist.
Ganz genau.
Ja. Aber dann von Kending nach Taidong hoch. Hm. Da sind wirklich, also gibt es kleine Dörfer oder auch kleine Orte mal, aber das ist der einzige Abschnitt, wo ich wirklich auch planen musste, mal mit, ja, genug Wasser mitnehmen und auch tanken vorher. Weil da gab es dann Abschnitte teilweise, da war halt, da kam nichts.
Da kam noch nicht mal 7-Eleven.
Kam auch kein, das ist ja noch verrückter, genau. Für jeden, der hier länger lebt, der weiß, ist ja an jeder Ecke ein
7-Eleven. Ja, genau, Proviant ist immer irgendwo da, aber ja, okay, da, selbst in Taiwan kommt man in...
Da war dann mal lange nichts, wirklich mal lange nichts. Das war auch mal eine Erfahrung, finde ich, die muss man auch mal gemacht haben, wenn man hier länger lebt. Und die machst du dann, also mit dem Fahrrad hätte ich da schon wieder fast Respekt gehabt, weil da war mir die Entfernung, wo wirklich dann nichts kommt, schon wieder fast zu lang. Roller war das natürlich dann entspannt, weil du kannst dein eigenes Tempo wählen. Man kann nicht genau an der Küste langfahren, da gibt es die Straße, die geht nicht den ganzen Weg. Wir sind dann ein bisschen ins Landesinnere, mussten wieder zurück. Ja, das ist einfach, die Küste ist da zu steil, das hat nie jemand gebaut, da ist der Bedarf auch nicht wirklich da. Ja, und sind dann, ja, wie gesagt, weiter nach Norden gefahren, Richtung Taimali erstmal. Ja, auch kleiner Ort, jetzt nicht wirklich, man fährt jetzt nicht dahin, weil man dahin will, sondern wenn man da durchfährt, kann man das mal anschauen, das ist ganz interessant. Und dann fängt auch der Zug, und das fand ich ganz cool in Taimali eigentlich auch, dann fängt der Zug an, auch nah am Meer lang zu fahren. Da gibt es auch viele berühmte Fotospots, die man da hat, je weiter man dann da lang fährt. Da gibt es zum Beispiel auch die, es gibt da noch eine Zugstation, die, wenn man weiter dann hochfährt Richtung Richtung Taitung, da kann man, das ist die Doliang, also die vielen Wellen, heißt es wörtlich übersetzt. Da hält der Zug mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, es war früher mal eine Station, aber das ist jetzt eine Touristenstation, wenn du so willst. Du kannst da anhalten und dann siehst du da, wie der Zug quasi direkt am Meer vorbeifährt.
Ja, ja, tatsächlich. Ja.
Sehr, sehr beeindruckend, auch ja, einfach auch, wie das gebaut wurde und wie die Leute da damals, also man kann sich quasi ja kaum vorstellen, wie das damals alles in den Berg hineingestampft wurde. Ja, aber man muss auch wirklich sagen, es gibt dann dort auch nur eine Straße für ganz lange, wenn man nach Norden fährt. Du kannst dann gar nicht mehr links und rechts groß abbiegen. Es gibt dann mal so einen kleinen Weg vielleicht nach oben.
Also du bist an Taitung schon vorbei, oder noch
da nicht? Da sind wir noch nicht ganz in Taitung. Also okay. Taitung,
ich bin ja schon mit dem Rad gefahren.
Ja, wir müssen ja unterscheiden zwischen Stadt und Kreis.
Ja.
Der Kreis Taitung ist ja auch relativ groß. Ja. Also diese Doliang, diese Station ist noch vor Taimali. Taimali ist dann der nächste Ort. Und die Betonung liegt auch auf Ort. Und hinter Taimali kommt dann auch irgendwann Taitung. Aber auch Taitung ist ja jetzt, ja, schon eine Großstadt, aber ist eine der entspanntesten Großstädte, die ich je gesehen habe.
Ja, ja, richtig. Also für Ostküste ist es tatsächlich wahrscheinlich die größte Stadt
überhaupt. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen größer noch als Pralien.
Ja.
Aber auch auf jeden Fall, man sieht, der Vibe ist komplett ein anderer. Man ist abgeschnitten vom ganzen Rest von Taiwan schon so ein bisschen. Muss man ja sagen, nach Taipei ist es eine ganze Ecke. Es gibt keinen Schnellzug, es gibt...
Man muss meistens den Zug reservieren. Also du kannst ja immer den Zug mal einsteigen. Du musst immer ein Sitzplatzticket erstmal reservieren.
Und es ist halt auch ein Bummelzug. Ich glaube, der fährt 5-6 Stunden. Also da ist nicht wie mit einem Schnellzug an der Westküste.
Ja.
Das ist schon was anderes. Und dann, wenn man in Taitung ist, hat man halt die Wahl. Wir haben jetzt in Taitung tatsächlich auch nicht angehalten, weil wir wollten ja versuchen, die größten Städte zu meiden. Es gibt dann zwei Routen. Man kann quasi im Landesinneren langfahren, zwischen den zwei Gebirgszügen, oder man fährt an der Küste lang. Da wir kurz zuvor schon im Landesinneren waren, haben wir uns dann entschieden, den ersten Teil an der Küste lang zu fahren. Und dann, wie als hätte es jemand gewollt, genau auf der Hälfte der Strecke kann man dann von der Küste wieder ins Landesinnere fahren und die andere Hälfte zwischen den beiden Gebirgskämmen im Landesinneren zurücklegen.
Also die hatte ich damals per Fahrrad, weil die auch nicht so viel Steigung haben.
Ja.
Also deshalb ist die zwischen den zwei Gebirgszügen für Fahrradfahrer dann
eher geeignet.
Ja,
würde ich auch sagen, an der Küste fahren auch mehr LKWs und so weiter. Da hätte ich auch Respekt mehr. Da hatte ich schon im Roller manchmal Angst, muss ich sagen. Die LKWs fahren ja doch manchmal
besonders. Vor allem da, ja.
Nee, aber das ist interessant. Also wir haben es, wie gesagt, dafür entschieden, das halb zu machen. Man kann auch komplett im Inneren langfahren, komplett außen. Es ist auch, man hat dann natürlich ein anderes Erlebnis, finde ich klar. Wenn du an der Küste langfährst, beeindruckend. Viele kleine Orte, viele Fischer, da sind wir auch wieder bei den Ureinwohner, da hast du viele Dörfer, wo die Kultur von denen wirklich noch präsent ist, viele kleine Denkmäler da sind. Als wir da waren, war dann auch gerade ein Fest, wo die Schiff gebaut haben. Also wirklich interessant, die sind auch sehr nett. Also wenn man fragt, was macht ihr da oder was ist das, super interessant, die unterhalten sich mit einem. Man merkt auch den Unterschied, würde ich nochmal sagen, zu den doch eher manchmal etwas zurückhaltenderen Taiwanesen, die jetzt nicht ganz so, die zwar auch freundlich sind, aber schon noch etwas zurückhaltender, Ureinwohner, die sind schon ein anderer Schlagmensch.
Ja,
wirklich sehr interessant. kann ich nur empfehlen, damit man mal ein anderes Taiwan sieht, als das, was man aus Taipei kennt. Ja, wir sind an der Küste hoch, leider, wie gesagt, es gibt hunderte Orte, wo man anhalten kann, wo man übernachten kann, wirklich, ich will da jetzt gar nicht sagen, was am besten ist, was, das muss jeder für sich selber ein bisschen entscheiden, jeder Ort hat was Besonderes, was ich allerdings hervorheben möchte, ist wirklich, als wir dann wieder nach innen, ins Landesinnere gefahren sind, zwischen die Gebirgszüge, da gibt's schon ein paar Orte, Uli, Ruisui ist auch ganz interessant. Also Ruisui kennt man, glaube ich, die Milch. Die gibt es ganz oft im Supermarkt. Da waren wir dann auch in den auf der Farm. Ist sehr interessant. Und auch viele Hot Springs. Sehr angenehm, wenn man dann ja schon fast zwei Wochen auf dem Roller saß, freut man sich auch mal über ein heißes Bad. Ja. Sehr interessant.
Weil ich dich kurz fragen will, ja. ich hake mal ein. Also als wir da lang gefahren sind, war auch eine ehemalige stillgelegte Bahnstrecke so zu dem Radweg, also schon eine längere, zu dem Rad- oder auch, ich glaube auch Mopedweg ausgebaut. Und man kam da auch an den alten Stationen durch, also es war ein ganzes Stück, also nicht bloß wirklich nur ein paar hundert Meter, wirklich Kilometer lang kann man diese ehemalige Bahnstrecke, die Bahn, die Schienen sind weg und die Schwellen sind weg, ja. Aber ist halt zu einer Asphaltstrecke ausgebaut. Ja,
da gibt's wirklich tolle Strecken.
Ja, also, aber die bist jetzt nicht gefahren.
Nee, da waren wir nicht. Wir waren tatsächlich, an der Westküste gab es auch so ein paar stillgelegte Strecken. Da konnte man dann mit einer Draisine fahren. Das haben wir mal gemacht. Aber nee, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Wir hatten dann eine ganz gute Route, weil wir auch familiärbedingt schon häufiger an der Ostküste waren und da auch ein paar Orte auf der Liste hatten, wo wir vorbeischauen wollten. Ist ganz interessant, wirklich. Also eine komplett andere Landschaft als an der Westküste. Viele Rad, wie du auch schon sagst, wir haben viele gesehen, die Tour mit dem Rad machen. Respekt davor. Ich fand es mit dem Roller dann noch angenehmer. Aber ja, viele gesehen, auch viele Ausländer, die finde ich auch immer wieder erstaunlich, die wirklich viele auch kein Wort Mandarin sprechen und sich trotzdem das trauen. Also wirklich Respekt. Ja, wir sind dann weiter nach Norden gefahren, sind durch ein Ort durchgekommen, der wirklich verwüstet wurde noch vor ein paar Monaten durch, weiß ich, hast du es ja auch gemerkt, da gab es viele Überschwemmungen, Erdbeben und so weiter. Und da gab es einen Ort, der war besonders betroffen von Lin. Und das siehst du auch noch. Also die Brücke ist, die haben jetzt eine Ersatzbrücke gebaut, aber man kann, die Bilder sind mir noch im Kopf, dass da die ganze Stadt war voller Schlamm, was aus den Bergen runtergetragen wurde. Es war wirklich schlimm damals. Haben viele Leute aus Taipei dahin gefahren und haben geholfen, das alles wegzuschippen. Das war aber dann auch mal interessant zu sehen, wie sieht es jetzt aus. Und ich muss sagen, die Leute haben ja alles wieder hergerichtet. Man sieht natürlich noch die Narben, sag ich mal, aber es ist alles wieder befahrbar. Die Leute haben ihre Geschäfte wieder offen. Das Leben geht ja weiter, es muss ja weitergehen. Aber interessant, das auch mal zu sehen. Das kriegt man ja in Taipei sonst nicht so mit. Ja. Also wir sind ja hier schon in unserer Bubble, dann hast du mal einen Taifun, ja, und es regnet ein bisschen. Aber was in anderen Teilen des Landes teilweise passiert, ist ja doch schon dramatisch.
Ja, also die Ostküste ist da wegen der Berge ja auch wesentlich taifungebeutelter.
Ja, taifungebeutelt und wirklich auch die Erdbeben sind, also das kann man gar nicht vergleichen. Da sind wir in Taipei ja wirklich, Guangfu war die Stadt, sorry, Guangfu. Fengling ist eine weiter. Guangfu war damals wirklich auch oft in den Medien. Ja, das wollten wir uns mal anschauen, wie es jetzt aussieht. Und ja, kurz hinter Guangfu kommt dann auch schon Hualien.
Genau,
die Stadt, die, glaube ich, auch viele kennen.
Genau, die oft auch schon beschrieben wurde, die Taroko-Schlucht.
Genau.
Und all sowas, ja.
Die kennt man ja wirklich. Da waren wir auch nur kurz, natürlich, wie der Credo ja war, jetzt nicht hier groß in die Städte. Ja, kurz durchgefahren. Hualien brauchen wir jetzt gar nicht groß erwähnen. Genau. War ja schon oft auch Thema. Taroko sind wir auch kurz vorbei. Wir sind kurz bis zum Eingang reingefahren, um mal zu schauen, weil das ja auch seit dem Erdbeben, seit dem letzten großen Erdbeben auch noch, ja, der Zugang ist ja relativ restriktiv. Also man kann nicht rein, wie man es gab. Ich meine, das ist damals jetzt auch noch so, weil als wir da waren, dass pro Tag nur so ein paar Zeitfenster offen waren, wo man dann reinfahren konnte. Schade, weil es wirklich wunderschön ist. Ja.
Ich habe mal den Marathon gemacht, also auch weit rein, ja. Aber da war ich noch fitter, also das ist über 10 Jahre her. Heute würde ich wohl nicht mehr schaffen.
Ja. Nee, und von da dann aus, wir nähern uns ja jetzt langsam dem Norden wieder an. Von da aus ist auch aus meiner Sicht der schönste Abschnitt, der jetzt kommt. Weil du fährst dann wirklich steile Küste am Meer direkt lang. Es gibt dann, mit dem Auto würde man durch den Tunnel dann fahren. Wir sind dann aber wirklich die alte Strecke lang gefahren. Die, also ich glaube, vor 20 Jahren gab es den Tunnel noch nicht, da mussten die alle außen an der Steilküste langfahren. Und das ist schon wirklich eine, das ist atemberaubend. Also du fährst lang, rechts geht's die runter steil zum Meer, links geht's steil hoch, es ist irre. Also die Aussicht, wir haben ständig angehalten, wie es ging. Fotos gemacht, Videos gemacht, wirklich schön. Mhm. Es gibt allerdings, und das muss man dann auch wieder sagen, man muss sich wieder ein bisschen versorgen mit Wasser und Treibstoff, weil es gibt dann auch erstmal eine Weile nicht viele.
Okay.
Nicht viele Stationen, wo man ja anhalten kann.
Ja.
Da ist schon sehr wenig Population, weil auch du kannst da einfach nichts bauen. Ja, sind dann kurz, wie gesagt, nach diesem Abschnitt weiter nach Norden Richtung Ilan. Genau. Ja, auch viele, gerade aus Taipei ist ja schnell zu erreichen. Waren dann noch eine Nacht in Jiaoxi, das ist ein Teil von Ilan, ist bekannt auch wieder für seine Hot Springs. Für die heißen Quellen sehr, sehr angenehm nach einer Reise. Und dann muss ich sagen, haben wir ein bisschen abgekürzt. Wir haben dann jetzt nicht noch den Schlenker gemacht über Jilong und die Nordspitze, weil wir da überall schon waren.
Ja.
Und ehrlich gesagt dann nach 13 Tagen auch ziemlich durch waren.
Ja, gut.
Und haben dann eine kleine Abkürzung genommen, die aber auch wieder sehr, sehr schön war. Weil mit dem Auto von Taipei nach Ilan fährst du ja durch den längsten Tunnel teilweise.
Genau,
du siehst ja nichts.
Ja, genau.
13 Kilometer oder so ist der lang, da siehst du nichts. Und wir mussten dann am Roller, da darfst du ja nicht rein, mussten wir dann die Bergstrecke nehmen. Und da hat es dann auch den ersten Tag geregnet und wir sind dann quasi durch die Wolken durch. Also Sicht waren so 10 Meter.
Okay. Ja.
Es wurde dann auch auf einmal kalt, weil wir in der Wolke sind. Aber ja, als wir dann durch waren durch die Wolke, waren wir quasi schon fast in Neu-Taipei und dann auch in Taipei. Es ging dann schnell.
War das die Strecke bei Linping, wo ihr vorbeifuhrt?
Ja.
Okay, Linping ist ja auch immer so ein Ort, wo da gibt es dann irgendwelche Museen, also eigentlich auch so ein kleiner Touri-Ort, da gibt es die Museen und dieses Lädchen, wo du unbedingt den und den Kuchen haben musst.
Ja, es gibt da viele Orte. Ja. Es gibt da noch den sehr schöne Seen dort, den Tiendawu, also den 1000 Inselsee, auch wunderschön. Den hätten wir dann wieder verpasst, wenn wir jetzt außen rum gefahren wären über Jilong. Kann ich auch nur empfehlen, sollte man mal machen. Ist schön auch mit dem Fahrrad, viele Motorradfahrer auch. Ja, und dann sind wir schon zurück gewesen.
Ja, das war ja auch immer die alte, das erzählt mir meine Schwiegereltern immer, als sie noch klein war das die alte Strecke, um überhaupt nach Ilan zu kommen, sehr kurvenreich, es wurde einem immer schlecht im heißen Auto. Und richtig, mittlerweile ist es halt so ein bisschen die Strecke, die szenische Strecke, wenn man was erleben will. Wenn man es schnell haben will, fährt man durch die Tunnel.
Ja, also absolut. Also wenn für einen normalen Ausflug würde ich auch durch den Tunnel fahren.
Ja.
Aber wenn man Zeit hat und gerade mit zwei Rädern unterwegs ist.
Was immer so bei der Fahrt durch den Tunnel ganz schön ist, man war eben noch in Taipei und wo du rauskommst, erschließt sich so ein bisschen dieses Flachland von diesem Delta bei Ilan und das breitet sich so ein bisschen vor einem aus, ja, sobald man aus dem Tunnel raus ist. Das ist immer ein ganz guter Eindruck, aber klar, wenn man mehr sehen will, so weil auch die kleineren Ecken, dann nimmt man halt die kurvige alte Bergstraße.
Ja, die war wirklich beeindruckend. Also ich muss gestehen, der letzte Abschnitt war wirklich landschaftlich mit am beeindruckendsten. Aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt einen Favoriten picken müsste, ich könnte es gar nicht machen. Und auch für uns steht auch auf jeden Fall fest, wir machen das nochmal. Mit etwas anderer Route dann natürlich, nicht nochmal die gleiche. Aber es ist etwas, was man mehrmals machen sollte.
Und damit sind wir auch praktisch im Norden wieder angekommen, am Ausgangspunkt.
Ja.
Edwin, ich danke dir vielmals für diese ausführliche und kompakte Beschreibung. In zwei Interviews haben wir wirklich die Tour de Taiwan geschafft.
Sehr gern.
Ja. Und damit bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörern. Und Edwin möchte noch wen grüßen.
Ja, nur meine Familie, wenn sie zuhören. Grüße gehen raus.
Ja. Okay, und damit gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 8. August 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.
Musik.